ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Werben um Indien von Fachkräften und politischen Allianzen.
Indien steht gerade im Zentrum der deutschen Aufmerksamkeit. Heute reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Neu-Delhi, wo Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck schon auf ihn wartet. Beide wollen engere Beziehungen zu Indien knüpfen, bei einer Wirtschaftskonferenz und deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Eine Liebesbeziehung ist dieses Verhältnis zu Indien nicht. Doch beiden Ländern ist klar, ohne einander wird es schwer, Supermächten wie Russland und China die Stirn zu bieten.
Wenn der Kanzler inklusive des halben Bundeskabinetts jetzt den indischen Premier Modi trifft, dann ist es für Scholz nicht zufällig sein bereits dritter Besuch in dem am schnellsten wachsenden Flächenland der Welt. Ein Besuch bei einem längst nicht mehr schlafenden Riesen.
Lieber Premierminister, lieber Narendra Modi, ich bin sehr dankbar für unsere sehr gute Zusammenarbeit, für die Freundschaft zwischen unseren Ländern, auch für die Freundschaft zwischen uns beiden.
Freundschaft sicher auch, aber vor allem eine strategische Partnerschaft mit einem Land, mit dem es seit 2011 Regierungskonsultationen gibt und das gerade China als bevölkerungsreichste Nation der Erde überholt hat. Und Indien wächst weiter, sagt Tobias Scholz von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem ARD-Hauptstadtstudio.
Indien ist heute die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt und wird in 3 Jahren Deutschland von der Wirtschaftsleistung überholen. Jetzt liegt es an der deutschen Außenpolitik, eben Perspektiven zu entwickeln, um die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder zu stärken.
Denn der ökonomische Riese ist wichtiger Teil der nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands. Stichwort De-Risking. Unabhängiger werden von China, neue Märkte erschließen. Scholz selbst hat die Bereiche benannt.
Indien ist ein zentraler Partner für Deutschland, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und klimapolitisch.
Sicherheitspolitisch, vor allem für den Großraum Indo-Pazifik. 2/3 des weltweiten Wachstums findet hier statt. Schwierig nur, dass Indien in den Bereichen Energie und Rüstung auch und vor allem auf Russland setzt. Billiges Öl ist verlockend. Bis heute hat Indien Russland nicht öffentlich für den Ukraine-Krieg verurteilt, ist bestenfalls neutral. Bei Narendra Modi klang das im Vorjahr in Berlin so.
Wir sind der Auffassung, dass es hier keinen Sieger geben wird am Ende dieses Krieges. Aus diesem Grund sprechen wir uns für den Frieden aus.
Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, die ebenfalls mit Scholz nach Delhi reist, zitiert stoisch, was Modi auf dem G20-Gipfel in Bali luftig für Indien so formulierte.
Dass für sie dieses Jahrhundert kein Jahrhundert des Krieges ist.
Tobias Scholz von der Stiftung Wissenschaft und Politik beschreibt Indiens komplizierte Rolle im Ukraine-Krieg so.
Deutschland hat verstanden, dass es Indien nicht von heute auf morgen überzeugen kann. Aber Deutschland sieht auch, dass Indien nicht in einem russischen geopolitischen Camp verortet ist, wenn man das so ausdrücken will.
Indien will 6 deutsche U-Boote kaufen. Es wäre ein Milliardendeal und eine Überraschung, würde der bei diesen Konsultationen verkündet. Weiteres Thema, natürlich Fachkräfte. Deutschland braucht sie, Indien hat sie. Vor 2 Jahren haben beide Länder das erste Migrationsabkommen überhaupt geschlossen. Seit 2020 hat sich die Zahl indischer Fachkräfte in Deutschland verdoppelt. Arbeitsminister Heil, der ebenfalls heute in Delhi eintrifft, weiß, dass Inder die erfolgreichste und einkommensstärkste Migrantengruppe in Deutschland ausmachen.
Indien hat einen niedrigen Altersdurchschnitt. Der ist hier 28, bei uns in Deutschland ist er 49. Es gibt viele junge Menschen, die hier keine Arbeit finden, aber die bei uns eine Chance sehen.
Und dann ist da noch der Bereich Klimaschutz. Grüner Wasserstoff, Energieabkommen, viel zu besprechen in nur wenigen Stunden. Zum Beispiel die Tatsache, dass die EU und Indien seit vielen Jahren um ein Freihandelsabkommen feilschen.
Ich will jetzt, dass da Vereinbarungen zustande kommen und dass das nicht weiter vor sich hin plätschert, wie das ja doch jahrelang der Fall war.
Aber es plätschert weiter noch. Am Samstag übrigens reisen Scholz, Pistorius und Baerbock an die indische Küste nach Goa, nehmen dort die deutsche Fregatte Baden-Württemberg und den Einsatzversorger Frankfurt in Empfang. Auch das ein Zeichen. Berlin hat verstanden, dass der Indo-Pazifik mehr ist als nur ein riesiges Seegebiet.
Um die 8 Stunden braucht der Flieger von Frankfurt bis nach Neu-Delhi. Das dürften die meisten Mitglieder der Bundesregierung mittlerweile abgespeichert haben. Scholz, Heil, Baerbock, Lindner, Habeck, sie alle waren schon häufiger zu Gast in Indien. Ihre Missionen sind klar. Es geht um Geopolitik, aber auch um Arbeitskräfte und natürlich um neue Märkte für die deutsche Wirtschaft. All das steht in den nächsten Tagen auch wieder auf der Agenda in Neu-Delhi bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft und bei bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Tobias Scholz ist Südasien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe gestern Nachmittag mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt: Herr Scholz, die Bundesregierung buhlt um Indiens Gunst. Scholz hat Premierminister Modi schon 3-mal getroffen und der Bundeskanzler hatte Indien auch zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau eingeladen im Sommer vor 2 Jahren. Wie reagiert Modi denn auf dieses Werben?
Indien wird für Deutschland immer wichtiger und die Bundesregierung interessiert sich dafür, Indien mehr für sich zu gewinnen. Und das ist insbesondere so seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 der Fall. Damals musste Deutschland nämlich feststellen, dass sich Indien, so wie andere Länder des globalen Südens damals, in der Frage des Angriffskriegs enthalten haben. Und insofern war das ein Punkt, wo das Buhlen um Indien begann. Und Narendra Modi und die gesamte indische Regierung haben sich auf dieses Buhlen in gewisser Weise eingelassen, treffen sich auch häufig mit der Bundesregierung, sind vor 2 Jahren nach Berlin gereist und die Beziehungen sind in Handelsfragen, in der Klimazusammenarbeit, in der Fachkräfteanwerbung, aber auch in der Rüstungszusammenarbeit in den vergangenen Jahren gestiegen.
Der Westen hofft immer darauf, dass Modi Klarhaltung gegen Putin bezieht, aber die Beziehungen dieser beiden Länder sind sehr eng. Indien kauft russisches Öl und Gas und ein Großteil des Waffenarsenals von Indien kommt aus Moskau. Welchen Einfluss hat Modi auf Russlands Krieg gegen die Ukraine?
Wir stehen hier einem Land gegenüber, das versucht, mit allen Staaten sich gut zu verstehen. Und mittlerweile ist aber auch in Deutschland und anderen westlichen Staaten ein Verständnis gereift, was etwas realistischer ist. Ein Verständnis, dass man Indien nicht so leicht auf die eigene Seite ziehen kann. Indien möchte weiterhin von Russland günstige Energieimporte erhalten, sieht aber auch den Westen als wichtigen Partner für die sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Denn Indien sieht sich genau wie Europa gerade einer großen sicherheitspolitischen Herausforderung gegenüber. Das ist nämlich China im Norden. Und da sind westliche Staaten für Indien wichtig. Und insofern ist der aktuelle Fokus westlicher Staaten nicht so sehr darauf, wie können wir Indien jetzt genau überzeugen, mit uns zu stimmen, sondern wie können wir langfristig dafür sorgen, dass die indischen Abhängigkeiten gegenüber Russland abnehmen und unsererseits Angebote machen, wirtschaftlicher Natur, aber auch aktuell in der Rüstungszusammenarbeit, die es ermöglichen, Indien näher an die EU, an die NATO, an den Westen zu binden.
Dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf Indiens Wirtschaft. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Die Wirtschaft wächst so stark, dass Indien bald an uns vorbeiziehen könnte, was die Stärke angeht. Können die deutschen Konzerne den Indern mehr als bisher ihre Maschinen, Autos, Chemieprodukte verkaufen?
Richtig, also in den vergangenen Jahren war Indien das am schnellsten wachsende G20-Land mit einem aktuellen Wachstum von 7,6%. Und das merken auch Akteure hier in Deutschland. Gerade letztes Jahr hat Air India etwa 250 Passagiermaschinen von Airbus geordert. Wenn es jetzt um weitere Punkte geht, die Sie ansprechen, dann würde ich mal 3 Dinge in den Vordergrund stellen. Zum ersten wird Indien ein immer wichtigerer Ort für die Fachkräfteanwerbung. Also Hubertus Heil als Arbeitsminister wird sich die folgenden 2 Tage auch in Indien befinden, um die Fachkräftestrategie der Bundesregierung umzusetzen. Mittlerweile sind 250.000 Inderinnen und Inder schon in Deutschland. Eine Zahl, die massiv gewachsen ist. Der zweite Punkt ist, dass Indien weiterhin niedrige Produktionskosten hat und insofern auch für deutsche Unternehmen zur Produktion in Indien eine immer wichtigere Rolle spielt. Und drittens arbeiten Indien und Deutschland immer mehr daran, auch über Koproduktion nachzudenken, insbesondere wenn es um Rüstungsgüter geht.
Im Moment macht die deutsche Wirtschaft vor allem mit den USA, Frankreich, China und den Niederlanden gute Geschäfte. Indien liegt aktuell noch nicht mal unter den Top 20 der größten Handelspartner. Gerade die große Abhängigkeit von China macht ja vielen hier Sorgen. Könnte Indien das Reich der Mitte langfristig ablösen?
Ich sehe Indien nicht als ein zweites China. Der Aufstieg Chinas und die Anbindung Chinas an die internationalen Märkte war einmalig und Indien wird zu einer größeren und wichtigeren Macht in einem ganz anderen und einem auch wesentlich umkämpfteren internationalen Umfeld. Und das Land verfügt eben über ganz konkrete Stärken und Schwächen, die sich von denen von China unterscheiden. Das Land hat zwar niedrige Lohnkosten und eine hohe Stabilität, hat aber qualifizierte Fachkräfte in ganz anderen Sektoren, als das China aufweist. Und Indien kämpft auch weiterhin mit dem Problem der Korruption, des Landerwerbs, eine schwierige Bürokratie, die es immer noch schwer machen, diese Anbindung und Integration an internationale Märkte schnell voranzutreiben. Und dazu muss man natürlich sagen, steht Indien im Wettbewerb auch mit Vietnam und anderen asiatischen Ländern, die auch versuchen aufzusteigen und sich attraktiv zu machen.
Der indische Außenminister hat vor einiger Zeit ein Statement abgegeben, das den Westen hat aufhorchen lassen. Seine Botschaft war mehr oder weniger, eure Krisen sind nicht unbedingt unsere Krisen und Europa müsse aufhören, so zu tun, als ob die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas seien. Was erwartet Indien da von Europa?
Ja, da steht Deutschland mit Indien ein Land gegenüber, das in der Außenpolitik wirklich eine knallharte Interessenspolitik verfolgt. Und das mag aus deutscher Perspektive zunächst irritieren, weil in Deutschland auch die Idee der Wertepolitik oder die gemeinsame Diplomatie mit anderen Demokratien häufig einen hohen Stellenwert in der Vergangenheit genossen hat. Aber das spielt für Indien keine Rolle. Indien und Herr Jaishankar möchten in dem Fall ausdrücken, wir haben unsere eigenen Prioritäten. Und wenn ihr möchtet, dass wir eine andere Außenpolitik machen, dann müsst ihr uns ganz konkrete Alternativen aufzeigen, warum wir lieber mit euch als mit den anderen zusammenarbeiten. Und das ist in dem Fall der Importe, die Indien aus Russland übernimmt, natürlich eine sehr schwere Herausforderung. Indien hat die höchste Bevölkerungszahl der Welt und muss 1,4 Milliarden Menschen mit Energie versorgen. Insofern ist das natürlich ein Knackpunkt, wo es sehr schwer sein wird, Indien davon zu überzeugen und eine Alternative aufzuzeigen, wie man dieses Land sonst mit Energieträgern versorgen kann.
Kinder statt Inder. Wetten, dass Ex-CDU-Politiker Jürgen Rüttgers nicht so gern an seinen Spruch erinnert wird? Über 20 Jahre ist das ja auch schon her und seitdem hat sich einiges geändert. Mittlerweile streift sich Hubertus Heil ein blaues Cricket-Trikot übers weiße Hemd, lässt sich einen Schläger in die Hand drücken und müht sich, ein gutes Bild auf dem Spielfeld abzugeben. Die Botschaft dabei ist klar, der Arbeitsminister wirbt um indische Fachkräfte. Eine, die schon hier ist, ist Komal Kaikwat. Sie ist 34 Jahre, IT-Fachfrau im Hauptberuf. Sie lebt in Frankfurt und im Nebenberuf erklärt sie Indern, wie Deutschland so tickt und worauf ihre Landsleute achten müssen, wenn sie sich zum Sprung in die Bundesrepublik entscheiden. Das tut sie in kleinen Videos über YouTube. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Kaikwat, Sie wohnen mit Ihrem Mann seit 7 Jahren schon in Deutschland. Was schätzen Sie denn an Ihrem Leben hier?
Vor 7 Jahren, wenn wir hier umgezogen wurden, war das Leben sehr verschieden. Und wir hatten keine Familie oder Freunde hier. Und ich habe bemerkt, dass deutsche Sprache hier sehr wichtig ist. Und dann habe ich mich entschieden, zuerst Deutsch zu lernen. Und dann im Laufe der Zeit haben wir viele neue Leute und neue Kultur kennengelernt. Jetzt fühlen wir uns sehr wohl in Deutschland.
Sie sind ja beide Fachkräfte, Sie und Ihr Mann, um die sich die Politik im Moment ja auch sehr bemüht. Mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Know-how könnten Sie in jedem Land der Welt arbeiten. Warum ausgerechnet Deutschland?
Ja, Sie haben recht. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir in einem Land arbeiten, wo wirtschaftliche Stabilität gibt. Darüber hinaus ist die Work-Life-Balance hier ist sehr gut. Auch bei der Arbeit gibt es auch sehr wenig Stress und Druck von Management. Daher finde ich hier die Arbeitskultur sehr gut.
Knapp 140.000 Inderinnen und Inder arbeiten schon hier in Deutschland. Wie interessant ist Deutschland denn für Ihre Landsleute so im Vergleich mit Ländern, wo es von der Sprache her doch eigentlich einfacher wäre? In den USA, in Großbritannien, in Kanada?
Nachdem wir damit angefangen haben, Videos über Deutschland zu drehen, haben die Leute in Indien viele Informationen über Deutschland bekommen. Und die Leute wissen nicht, dass zum Beispiel das Studium in Public Universität kostenlos ist, im Vergleich zu USA oder Großbritannien. Mhm. Und auch die qualifizierten Fachkräfte sind in Deutschland willkommen. Und deutsche Pass in 3 oder 5 Jahren. Deswegen finden die Leute in Indien Deutschland viel attraktiver als anderen Ländern, obwohl sie Deutsch lernen müssen.
Sie informieren Ihre Landsleute und geben Tipps und Ratschläge. Was sind denn die häufigsten Fragen, die da auf Sie zukommen?
Die meisten Leute haben Fragen bezüglich Studium und Karrierechancen in Deutschland. Einige Leute interessieren sich auch für Lebensqualität. Darüber hinaus fragen auch die Leute über deutsches Steuersystem.
Im Moment ist ja ein Großteil des Kabinetts inklusive des Bundeskanzlers in Neu-Delhi bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft, bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Welchen Ruf hat Deutschland denn unter jungen, gut ausgebildeten Indern? Welche Klischees über Deutschland hören Sie da immer wieder?
Ja, ich höre sowohl positiv als auch nicht so positive Klischees von Indien. Ich sage erst einmal die positive Klischees. Dann. Also Deutschland ist sehr bekannt in Indien für Autos und Technologie. Und die Leute denken, dass wenn ein Produkt aus Deutschland ist, dann hat es eine höhere Qualität. Und auch wenn Inder an Studium denken, zum Beispiel Bachelors oder Masters, dann wissen sie schon, dass sie mit wenigen Kosten eine höhere Bildung machen können. Auf der anderen Seite denken auch viele Inder, dass die Deutschen sehr ernst sind und es ist schwer, in Deutsch Kultur zu integrieren. Ja, darüber hinaus denken auch viele Leute, dass Bürokratie in Deutschland sehr streng ist, könnte ein bisschen kompliziert sein, könnte zum Beispiel bei Visum beantragen oder Behörden.
Sie haben ja auch für Ihre Videos auch Arbeitsminister Heil immer wieder vor Ihrer Kamera. Wie ist Ihr Eindruck, funktioniert die Werbekampagne für Deutschland, die Bundesregierung im Moment fährt?
Mein Meeting mit Arbeitsminister Hubertus Heil ist immer toll. Letzte Woche habe ich auch ihn nochmals in Berlin getroffen. Was ich so toll finde, ist, die Regierung möchte nicht nur, dass die Inder hier kommen und arbeiten, und das wäre gut für Deutschland, sondern sie bemühen sich auch, dass wenn die Inder hier nach Deutschland kommen, sie fühlen sich wohl.
Also Sie fühlen sich wohl in Deutschland, auch beim Arbeiten klappt das alles wunderbar. Was vermissen Sie denn aus Indien?
Ja, unsere Familie und auch die Essen, indisches Essen. Aber wir sind hier seit letzten 7 Jahren, deswegen haben wir auch deutsche Essen probiert und das ist auch interessant für uns. Ja.
Ob als Bäckerinnen in Baden-Württemberg, als Busfahrer in Thüringen oder Metzger in Bayern, immer mehr Inderinnen und Inder zieht es nach Deutschland, um hier auch eine Ausbildung zu machen. Das ist gut für die jungen Azubis, für die ein Arbeitsplatz in Deutschland sehr attraktiv ist, aber eben auch gut für die deutschen Unternehmen, die dringend benötigte Fachkräfte bekommen. Möglich macht das vor allem das vor knapp 2 Jahren zwischen den Staaten abgeschlossene Migrationsabkommen. Inzwischen gibt es in Indien einige spezialisierte Unternehmen, die Bewerberinnen und Bewerber auf Deutschland vorbereiten, damit der Kulturschock nicht allzu groß wird.
Das wichtige Vokabular einer deutschen Bäckerin. Es steht jetzt auch auf der Vokabelliste der 18-jährigen Inderin Divya. Divya wird in Ulm eine Ausbildung zur Bäckerin machen, so der Plan. Sie ist eine von Dutzenden, die sich hier in Noida vor den Toren Neu-Delhis auf die Reise nach Deutschland vorbereiten. In einem Unternehmen mit dem klangvollen Namen Magic Billion, die magische Milliarde, was auf die Einwohnerzahl von Indien anspielt. Die Liste der Berufe ist lang. Managerin Prabhdi Rajput.
So under the Ausbildung program, the main professions would be.
Die wichtigsten Berufe des Ausbildungsprogramms sind Baugewerbe, Schiffsbauer, Fleischverarbeitung, Mechatroniker, Behälterbauer, Gastronomie, Hotellerie, Heizungs- und Lüftungstechnik, Installation, Klempner, Maler. 800 Inderinnen und Inder werden von Magic Billion gerade mehrere Monate auf eine Ausbildung in Deutschland vorbereitet. Erste Voraussetzung: ein höherer Schulabschluss mit guten Noten. Die indische Firma arbeitet mit den deutschen Ausbildungsbetrieben zusammen. So soll sichergestellt werden, dass die Azubis auch für den Beruf geeignet sind und zum Unternehmen passen.
Guten Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut, danke. Und dir?
Mir geht es auch gut, danke. Was müsstet ihr trinken?
Ich nehme einen Kaffee, bitte.
In Rollenspielen lernen sie Deutsch, keine leichte Sprache, wie wir selber wissen. Es dauert bis zu einem halben Jahr, sagt Prabhdi Rajput von Magic Billion. Neben der Sprache und dem Vokabular gibt es aber natürlich auch Mentalitätsunterschiede zwischen den beiden Ländern, auf die sich die Inderinnen und Inder einstellen müssen. Shah Rukh Khan zum Beispiel will in Thüringen Busfahrer werden. In Indien herrscht Linksverkehr, in Deutschland Rechtsverkehr. Die Verkehrsregeln sind auch unterschiedlich. Und wer in Deutschland dagegen verstößt, muss hohe Strafen zahlen. In Indien sind die nicht so hoch. Doch auch die deutschen Unternehmen stellen sich auf die Inderinnen und Inder ein. Shabir Lal soll zum Beispiel bald als Metzger in einer großen Supermarktkette bei Regensburg starten, wo er dringend gebraucht wird. Dort sei es kein Problem, dass er als Muslim nicht alles machen dürfe.
Actually, I can't in our religious we can't cut the pork.
Ich kann aufgrund meiner Religion kein Schweinefleisch schneiden. Das habe ich meinem Arbeitgeber bereits gesagt. Das sei in Ordnung, hat die Dame gemeint. Bei allem anderen Fleisch kann ich das ja machen. Und ansonsten soll ich halt im Verkauf arbeiten.
Otherwise you should look after the sales department.
Stefan Halusa von der Deutsch-Indischen Handelskammer sieht viele Stärken in den anpassungsfähigen indischen Azubis.
Es ist ja ein multikulturelles Land, alleine schon innerhalb Indiens. Das heißt, die Menschen sind es gewohnt, in anderen Sprachen zu agieren. Sie sind es gewohnt, in anderen kulturellen Umfeldern sich zu bewegen und zu agieren. Insofern sind es eigentlich sehr, sehr günstige und gute Voraussetzungen.
Und so ist sich auch die 18-jährige Divya sicher, dass sie es in Deutschland als Bäckerin schaffen kann. Sie ist hochmotiviert. Und auch das frühe Aufstehen macht ihr nichts aus.
Ja,
das haben sie mir im Jobinterview gesagt, dass man früh aufstehen muss, um in die Backstube zu gehen.
In the morning, so I said, yeah, I want to go for arbeiten in Germany, so I have to do, so I will.
Ich will in Deutschland arbeiten, sagt sie. Also werde ich das tun.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.